Ja, vielen Dank für das sehr passende Lied. Ich will gleich zum Anfang noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für diese Verheißungen, die wir in deinem Wort finden. Wir danken dir, dass du wirklich hörst und er hörst, dass du dich freust, wenn wir zu dir kommen. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns die Augen öffnest für die Wunder an deinem Gesetz, dass wir satt werden an deinem Wort. Und es Frucht bringt in unserem Leben zu deiner Ehre. Amen. Sehr gut. Wer das Jahresprogramm oder das Halbjahresprogramm gesehen hat, wird sich vielleicht wundern, wie wir jetzt auf Psalm 22 kommen. Dann steht was anderes drin. Aber Computer macht es möglich, dass da irgendwo sich ein Fehler eingeschlichen hat. Und dass ich nochmal das gleiche Thema gehabt hätte, was Christian letzte Woche gepredigt hat. Er meinte, ich könnte denselben Text nochmal nehmen, aber nachdem ich nicht gehört habe, was er gepredigt hat, war mir das zu riskant, dass ich womöglich was anderes sage als er. Und wenn ich das Gleiche sage, dann, naja, hilft manchmal vielleicht auch. Aber wir sind in der Passionszeit und da denke ich, passt dieser Psalm so ganz gut dazwischen. So richtig dann zu Karfreitag, aber auch jetzt schon. Wir haben es eben gesungen, Gott hört Gebet. Eine Verheißung, die wir sehr oft in der Bibel finden. Vor ein paar Wochen haben wir das mal mit den Kindern gesungen. Also auch die Kinder lernen das schon. Weiß noch jemand, was das Lied war, wo das steht? Kinderlied? Matthäus 7? Okay, eine der Verheißungen, dass Gott Gebet hört. Gibt ja noch ein anderes Lied, das wir auch gern singen oder gesungen haben. Ja, ich glaube, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ganz gewiss, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Aber wie Stefan schon angedeutet hat, die Frage ist da für uns mehr ein Fragezeichen dahinter oder mehr ein Ausrufezeichen? Denn ich denke, dass jeder schon gebetet hat, wo Gott anscheinend nicht gehört hat. Und dann ist die Frage, ja, was ist jetzt mit diesen Verheißungen? Stimmen sie oder stimmen sie nicht? Und dann gibt es zwei Erklärungsversuche, warum Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört. Das erste ist, wir sind nicht gut genug. Und da ist ja ein bisschen was dran, denn wir denken an den Blindgeborenen, der geheilt worden ist und der dann sagt, es ist bekannt, dass Gott das Gebet der Sünder nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen ausführen. Das heißt, wenn Gott unser Gebet nicht erhört, dann kann es daran liegen, dass wir ihn nicht genug ehren, dass wir seinen Willen nicht tun. Und so weiter. Das wäre die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, unser Gebet ist nicht gut genug, in Anführungsstrichen. Und auch dafür gibt es natürlich Verse in Jakobus 4. Wenn ihr freilich Gott nur darum bittet, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, wird er euch nichts geben. Also, selbst die Bibel sagt, es gibt Gebete, die nicht erhört werden. Und das liegt entweder an uns selbst oder an dem, was wir beten. Aber wenn wir den Psalm 22 anschauen, dann ist das ein Beispiel eines guten Menschen und eines guten Gebets, das trotzdem nicht erhört worden ist. Das ist ja ein Psalm Davids und ich denke, es ist wohl einer der bekanntesten Psalmen hier, zumindest der Anfang, weil Jesus eben diese ersten Verse am Kreuz betet. Es ist ein sogenannter Klagepsalm. Und die Klagepsalmen in der Bibel, die haben oft vier Teile. Und so haben wir zuerst in den ersten Versen den Ausgangspunkt und dann beschreibt er diese Aussichtslosigkeit seiner Situation und dann formuliert er das Anliegen. Ja, und am Schluss kommt, wie Stefan schon gesagt hat, die Antwort. So, der Ausgangspunkt, die ersten Verse. Das sind zwei Strophen mit je 5 Versen. Die Psalmen sind ja Lieder, hat das Volk Israel gesungen. Und da haben wir also zwei Strophen. Zuerst verlassen von Gott, dieser bekannte Aussage am Anfang. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Schrei aus der tiefsten Tiefe des Herzens. Es ist faszinierend, dass er trotz dieser Situation, in der er sich befindet, zuerst sagen kann, es ist mein Gott. Das heißt, er hat Gott nicht abgesagt, wie die Frau von Hiob ihm empfohlen hat, sage Gott ab und stirb. Nein, er hält daran fest, es ist mein Gott. Und doch, er hat verlassen und er sagt dann in Vers 3, und doch antwortest du nicht, obwohl er sein Gott ist. Verlassen von Gott und dann trotzdem Vertrauen im Blick auf Gottes Treue zu den Vorfahren. Er erinnert sich an die Geschichte Israels und sagt, unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast ihnen immer wieder geholfen. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie vertrauten dir und du hast sie nicht enttäuscht. So, er geht zurück und die Bibel ermutigt uns, das ja auch immer wieder zu tun. Zurückzuschauen, was Gott schon alles getan hat. Und dann, das ist also die erste Strophe, dann kommt die zweite Strophe und die ist parallel zu der ersten. Da haben wir wieder verspottet von Menschen, zuerst verlassen von Gott, jetzt verspottet von Menschen. Er sagt, ich bin kaum noch ein Mensch, ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Vertrau doch auf Gott, der kann dir ja helfen. Er lässt dich doch nicht im Stich, bist du nicht sein Liebling. Genau, sehr genau diese Worte, die dann die Juden, die Pharisäer, die Priester zu Jesus gesagt haben, als er am Kreuz hängt. Es ist natürlich sehr, sehr klar, es ist also nicht ein gewöhnlicher Klagepsalm, sondern es ist ein sogenannter messianischer Psalm. Obwohl David hier seine Situation beschreibt, aber es geht eindeutig darüber hinaus. David war ein Prophet, es geht in die Zukunft, was mit dem Messias passieren wird. Und dann schaut er nochmal zurück auf Gottes Treue in seiner eigenen Vergangenheit. Nicht nur, was Gott früher im Volk Israel getan hat, sondern, ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen. An der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz. Von Geburt an bist du mein Gott. Früher mal den Spruch gehört, wenn Gott weit weg ist, dann ist nicht er umgezogen. Das heißt also, wir haben uns von Gott entfernt. Und das stimmt bestimmt manchmal leider, dass wir uns ein Stück von Gott entfernen. Aber ich denke, in diesem Psalm haben wir nicht jemanden, der sich von Gott entfernt hat und der trotzdem das Gefühl hat, Gott ist weit weg. Und da ermutigt mich Jesaja 50, Vers 10, weil auch das eine Realität sein kann in unserem Leben, wo der Jesaja sagt, wer von euch fragt nach dem Herrn, wer hört auf seinen Bevollmächtigten? Und das ist jetzt eigentlich nicht nur eine Frage, sondern er spricht solche an, die auf ihn hören, die nach dem Herrn fragen. Und er sagt, er darf wissen, auch wenn sein Weg durchs Dunkel führt und er nirgends ein Licht sieht, auf den Herrn kann er sich verlassen, sein Gott hält und führt ihn. Das heißt, auch wenn wir verlassen sind, auch wenn alles finster ist, Gott hat uns nicht verlassen, sondern wir können uns auf ihn verlassen und er hält und führt uns. Und dann im zweiten Teil beschreibt er diese Aussichtslosigkeit der Situation, in der er ist. Und im Hebräischen, eben diese sind ja Gedichte, sind Lieder, die oft sehr kunstvoll aufgebaut sind, was wir dann oft, weil wir es nicht gewohnt sind, völlig übersehen. Und so haben wir auch dann hier so eine Einteilung. Zuerst beschreibt er seine Feinde, dann seine eigene Situation, dann wieder seine Feinde und wieder seine eigene Situation. Die Feinde, viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere, sie reißen ihre Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen. Dann seine Situation, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert. Mein Herz verkrampft sich vor Angst und meine ganze Kraft ist dahin. Und dann wieder die Feinde, eine Meute übler Verbrecher umkreist mich gierig wie wildernde Hunde. Und dann wieder seine Situation, Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Eine wirklich aussichtslose Situation. Er ist noch am Leben, aber sie behandeln ihn schon, als wäre er gestorben. Sie fangen schon an, seine Kleider zu verteilen. Und es ist eine Situation, die eben über die Situation des David hinausgeht. Denn was er hier beschreibt, ist etwas, was es damals noch gar nicht gab. Denn er beschreibt eindeutig die Kreuzigung. Das Bild einer Hinrichtung. Die Todesstrafe damals, zu seiner Zeit, war Steinigung. Aber Steinigung schaut eben ganz anders aus. Da werden keine Hände und Füße durchbohrt. Und dass man die Knochen zählen kann und so weiter. Nein, er beschreibt eindeutig die Kreuzigung. Die ist so präzise beschrieben, dass die Juden nach Jesus das Wort Gottes verändert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das das einzige Mal war, dass sie bewusst den Text geändert haben. Diesen Ausdruck hier, sie haben Hände und Füße, haben sie mir durchbohrt. Dieser Text wurde geändert. Und da steht dann was von den Löwen. Und das wusste man ja lange gar nicht, dass das geändert worden ist, außer dass die griechische Übersetzung schon anders war. Aber dann mit den Rollen von Qumran hat man einen Text gefunden, der eben vor Jesus geschrieben worden ist. Und dort war das Original. Das heißt, die Juden haben erkannt, dass das so ein klarer Hinweis auf Jesus ist, dass es ändern mussten, damit die Christen hier nicht eben darauf hinweisen können, dass hier von Jesus die Rede ist. Es gibt also nur eine Erklärung für diesen Text und das ist die Inspiration. Und das ist, dass es eben wirklich Gottes Wort ist und dass David als Prophet etwas beschreibt, was er gar nicht wissen konnte. Denn die Kreuzigung war noch unbekannt. Und dann geht er weiter zum dritten Teil, zu den Anliegen. Jetzt kommt das Gebet. Herr, wende dich nicht länger von mir ab. Nur du kannst mir neue Kraft geben. Komm mir schnell zu Hilfe. Rette mich vor dem tödlichen Schwert. Bewahre mich vor der wilden Hundemeute. Ich habe doch nur ein Leben. Reiß mich aus dem Rachen der Löwen und rette mich vor den Hörnern dieser wilden Stiere. Es ist alles natürlich poetische Sprache. Er redet nicht von wirklichen Tieren, die ihn hier umgeben, sondern sind eben Bilder, die er gebraucht. Aber auch hier haben wir so diese typische Kunstform des hebräischen Gedichtes, den sogenannten Chiasmus, wo etwas eine Reihenfolge ist, die dann umgedreht wird. In Vers 13 redet er von den Stieren, dann in Vers 14 von den Löwen und dann Vers 17 von den Hunden und dann geht's rückwärts wieder weiter. Vers 21 kommen erst die Hunde, dann die Löwen und dann die Stiere. Ich denke, dass das mit immer auch gedacht war, dass man es leichter auswendig lernen kann, diese Form von Gedicht oder diese Form des Hebräischen. Nun, Die Frage ist, ist dieser Teil jetzt, wo er so schreit zu Gott, ist das jetzt immer noch messianisch? Ist das immer noch Jesus, der hier spricht? Oder war das nur die ersten zwei Teile und dann der letzte Teil wieder? Nun, ich denke, wir finden das im Neuen Testament, dass wir vielleicht leicht übersehen, dass Jesus so geschrien hat. In Hebräer 5 lesen wir, als Jesus unter uns Menschen lebte, hat er Gott, der ihn allein vom Tod retten konnte, unter Tränen und voller Verzweiflung angefleht. Garten Gethsemane gibt uns nur einen kleinen Einblick, einen kurzen Ausschnitt aus diesem Gebet. Aber der Hebräerbrief sagt uns ein bisschen mehr dazu, wie Jesus gerungen hat im Garten Gethsemane, also mindestens dort, dass er gefleht hat und unter Tränen und voller Verzweiflung. Also nicht ein Mensch, der nicht gut genug war, nicht ein Gebet, das nicht dem Willen Gottes entsprach, sondern ein Beispiel von Jesus, dem Sohn Gottes, der hier betet. Und es scheint, Gott erhört das Gebet nicht. In so einem Fall kommen Nicht-Christen natürlich zu dem Ergebnis, Gott ist tot. In anderen Worten, es gibt ihn ja gar nicht. Also es hat überhaupt keinen Sinn zu beten. Da ist niemand, der uns hören kann. Nun, Christen sagen hoffentlich nicht, Gott ist tot. Aber manche haben dann den Eindruck, Gott ist taub. Gut, das hat man bei manchen Lobpreisgottesdiensten auch das Gefühl, dass Gott taub ist, dass es so laut ist, dass man dann selber taub wird. Oder er ist teilnahmslos. Er interessiert sich nicht für uns. Er hat so viele andere Dinge, an die er denken muss. So viel größere Dinge, dass er sich nicht um uns kümmert. Nun, ich hoffe, dass wir das nicht so sehen, denn wenn wir den Psalm noch weiterlesen, dann kommt die Antwort. Und die Antwort ist dann völlig überraschend. Denn die Antwort ist, Herr, du hast mich erhört. Wie kann das sein? Gott hat sein Gebet erhört. Aber wir wissen doch, er ist ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben. All das, was er beschrieben hat, ist passiert. Wie kann er sagen, Herr, du hast mich erhört? Nun, ich denke, wir müssen sehen in diesem Psalm, was wir oft in der Bibel haben, dass etwas dazwischen passiert ist, was hier nicht erwähnt wird. Und das ist die Auferstehung. Zwischen Vers 22 und 23 hat die Auferstehung stattgefunden. Und auch das sehen wir dann ja später, wenn er sagt, ich will meinen Brüdern von dir erzählen, dann greift das Neue Testament das auf und macht deutlich, wann das der Fall ist. In Johannes 20 nach der Auferstehung heißt es, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen von mir. Jesus nennt seine Jünger Brüder und im Hebräerbrief heißt es, darum schämt sich Christus auch nicht, sie seine Brüder zu nennen. Wenn er sagt, ich will meinen Brüdern deinen Namen bekannt machen vor der ganzen Gemeinde, will ich dich loben und ehren. Ganz nebenbei, Jesus nennt uns Brüder und Schwestern, aber nirgends in der Bibel nennen wir ihn Bruder. Genauso wie Jesus uns Freunde nennt, aber wir nennen ihn Herr und Meister. Das kann man leicht verwechseln. Er ist kein strenger Herr, kein was immer. So im gewissen Sinne ist er wie ein Freund, aber wir nennen ihn nicht Freund, sondern er nennt uns Freund, was noch viel, viel größer ist. Das ist die eine Feststellung hier. Und die zweite ist, Jesus sah also die Auferstehung als Antwort auf sein Gebet. Jesus ging ans Kreuz, er musste sterben. Und es sieht so aus, als hätte Gott sein Gebet nicht erhört. Aber Jesus sieht die Auferstehung als Antwort Gottes auf sein Gebet. Das heißt, Gott hat das Gebet zu einem anderen Zeitpunkt erhört und auf eine andere Art und Weise, als der Psalmist jetzt hier das gedacht hat. In Vers 25 sagt er, kein Elender ist dem Herrn zu gering. Mein Geschrei war ihm nicht lästig. Er wandte sich nicht von mir ab, sondern er hörte auf meinen Hilferuf. Eine eindeutige Aussage, dass auch wenn es für andere so ausgesehen hat, als hätte Gott ihn nicht erhört, er wusste, dass Gott ihn erhört hat. Noch ganz kurz ein Punkt, der bei den Vieren dann nicht dabei war, aber der eigentlich auch hier noch dazu passt, ist die Auswirkung des Ganzen. Denn in Vers 28 sagt er, alle Völker sollen zur Einsicht kommen. Von allen Enden der Erde sollen sie zum Herrn umkehren und sich vor ihm niederwerfen. Freitag, Samstag war ja die Missionskonferenz in der FCG und gestern hat einer von Frontiers ein bisschen Einblick gegeben in die Arbeit unter den Moslems, was Gott dort tut, wie immer mehr Völker zur Einsicht kommen und umkehren und sich vor ihm niederwerfen. So, Gottes Antwort kam, aber sie kam zu einer besseren Zeit und auf eine bessere Art. Wir haben oft unsere gewissen Vorstellungen, wie Gott unser Gebet erhören soll. Aber seine Zeit und seine Art sind besser. Epheser 3,20 sagt, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Das heißt, wenn er unser Gebet aus unserer Sicht nicht erhört, dann dürfen wir wissen, nein, er erhört, aber zu seiner Zeit und auf seine Art und Weise. Die Passionszeit oder dann nach der Kreuzigung, das war wohl sicher die schlimmste Zeit für die Jünger. Und ich denke, es ging ihnen so ein bisschen wie in dem Beispiel von der Schlacht bei Waterloo. Die große Schlacht zwischen Napoleon und den Alliierten. Und das war noch vor SMS und WhatsApp und sowas immer. So, die Schlacht war geschlagen und in England haben sie auf die Nachricht gewartet, wie ist die Schlacht ausgegangen. Und das konnte man mit Lichtsignalen vermitteln. Und so fing der Bote an der Küste an, Lichtsignale rüberzugeben und er hat rüber buchstabiert, Wellington besiegt. Und dann kam plötzlich so ein dichter Nebel, dass man keine weitere Nachricht geben konnte. Und die Boten von der englischen Küste gingen ins Land und haben überall das verkündigt. Und ja, England war todtraurig. Wellington besiegt. Aber dann irgendwann lüftete sich der Nebel wieder und er konnte weiter morsen und es ging weiter, den Feind. In der Situation sind wir. Karfreitag. Jesus besiegt. Die Hohenpriester und alle anderen haben sich gefreut und haben gefeiert. Satan hat gefeiert und dachte, Jesus besiegt. Und dann kommt Ostersonntag, den Feind. Und daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Wir leben sozusagen, bildlich gesprochen, im Karsamstag. Und so wie die Jünger damals, haben sie vieles nicht verstanden. Und waren traurig und so weiter und so fort. Weil sie nur vor dem Nebel gesehen haben, Jesus besiegt. Aber der Nebel wird sich lüften. Und dann werden wir sehen, was wir jetzt schon im Glauben wissen. Jesus besiegt den Feind. So, wenn Satan uns weismachen will, dass Gott unser Gebet nicht hört, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Gebete nicht gut genug sind, wir dürfen von Jesus und von Psalm 22 lernen. Wir dürfen unser Herz bei ihm ausschütten und der Punkt kommt, der Tag kommt, wo wir sehen werden, Jesus besiegt den Feind. Wir wollen noch zum Schluss zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass dein Wort so ehrlich ist, dass es uns Einblick gibt in die Kämpfe, die du gehabt hast, was du durchgemacht hast, als du umringt warst von Feinden, die dich verspottet haben, die ja, dich gemartert haben, dass deine Hände und Füße durchbohrt wurden, dass du ja, einfach menschlich gesprochen, jämmerlich am Kreuz sterben musstest. Und dass du uns aber auch in diesem Psalm zeigst, dass das nicht das Ende ist. Sondern auch wenn wir jetzt oft im Nebel sind und nicht weit sehen können, dürfen wir daran festhalten. Du hast den Feind besiegt und du freust dich über unser Gebet. Auch dann, wenn du es nicht gleich und nicht so, wie wir es gerne hätten, erhörst. Aber wir danken dir, dass du Gebete hörst. Wir beten dich an. Amen.